Hallo ihr Lieben, bevor es mit der Folge losgeht, ganz rasch eine Bitte in eigener Sache. Es ist Award Season, das heißt, es werden fleißig Preise vergeben und wir bei Weltwach, wir sind noch ganz begeistert und beseelt und dankbar, weil wir kürzlich für unsere Reisereportagefolgen, zum Beispiel zu Tansania, Irland und Niedersachsen, auf der ITB 2024 mit dem Columbus Radiopreis in der Kategorie Bester Podcast ausgezeichnet wurden. Und jetzt gibt es schon wieder die nächste Chance, einen Preis einzusammeln und die würden wir natürlich gern nutzen. Aber dazu brauchen wir euch, denn ihr könnt für uns abstimmen und zwar beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Unterhaltung. Einfach Deutscher Podcastpreis und Unterhaltung googeln und dort für uns abstimmen. Oder auch in unseren Linktree in der Showbeschreibung schauen. Auch dort haben wir den Link für euch hinterlegt. Das geht innerhalb weniger Sekunden und wir wüssten eure Stimme wirklich sehr zu schätzen. Ganz lieben Dank und los geht's mit der Folge.
Ich finde das total angenehm, dieses sich einfach nur auf die Natur konzentrieren und sich da so richtig reingeben und ja, einfach mit den Naturgewalten leben. Wenn man dann sich dem Dschungel nähert und diese Lautstärke eben steigt und diese riesigen Bäume plötzlich auftauchen und man mit dem Boot dann zur Station fährt und so, das ist schon immer so ein Kribbeln.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Stellt euch vor, ihr seid umgeben von tropischer, feuchtwarmer Luft, einem dichten Grün und ihr hört Affen rufen, es raschelt und zirpt und zwitschert um euch rum und es riecht nach waldiger Erde. Heute reisen wir unter anderem in den Regenwald und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euch, mich und Lydia Möcklinghoff, die mal wieder als Co-Moderatorin mit dabei ist. Hallo liebe Lydia.
Hallo Erik, ich freue mich. Ach, der Regenwald, das ist wirklich eine ganz besondere Landschaft. Sehr widrig, muss ich sagen. Jeder, der schon mal längere Zeit im Regenwald verbracht hat, weiß, dass es gar nicht so einfach ist, im Regenwald zu leben.
Da lebt vieles.
Und gleichzeitig.
Ich denke da zum Beispiel persönlich, wenn du jetzt schon sagst, leben, ich denke da direkt zum Beispiel an Blutegel, die sich dann irgendwo in Laos und Kambodscha an meine Beine geworfen haben. Aber woran denkst du, wenn du an den Regenwald und an die Widrigkeiten denkst?
Die gibt's Gott sei Dank im Amazonas. Ich war bisher nur im Amazonas-Regenwald unterwegs.
Ja?
Die gibt's dort glücklicherweise nicht. Ich denke einfach an die immerwährende Feuchtigkeit,
ja. Die
hohe Luftfeuchtigkeit. Genau, ich war nicht nur im Amazonas-Regenwald, ich war auch schon in Panama unterwegs. Bergregenwald, da bei so hoher Luftfeuchtigkeit und weit über 30 Grad diese steilen Berghänge hochzukraxeln, das ist sehr anstrengend. Und man wird aber die ganze Zeit belohnt, weil es ist einfach ein wahnsinnig eindrucksvoller Lebensraum gleichzeitig, wo die ganze Macht der Natur so ganz klar wird. Und in diesem beeindruckenden und doch widrigen Lebensraum auch, in dem hat unser heutiger Gast, nämlich die Tierärztin Hanna Emde, schon sehr viel Zeit verbracht, denn es ist ihr Arbeitsplatz ein Stück weit.
Ja.
Sie ist Tierärztin und setzt sich als Wildtierforscherin und Gründerin des gemeinnützigen Vereins Nepada Wildlife e.V. für den Artenschutz weltweit ein. Und ihr Wissen und auch ihre Erfahrung, die sie in den abgeschiedensten Teilen dieser Erde gesammelt hat, die vermittelt sie auch und dann auch in Deutschland in Umweltbildungsprogrammen, also in Schulen, aber auch in ihrem bei Malik Verlag erschienenen Buch Abenteuer Artenschutz als Tierärztin im Dschungel
und meine Güte, was macht sie denn
genug,
alles?
Genug, Erik. Es gibt jetzt auch eine Doku-Serie auf dem NDR, die da heißt Hanna Goes Wild. Also da ist ganz schön viel los in Hannas Leben.
Ich habe auch das Gefühl, das werden wir wahrscheinlich auch nicht alles schaffen in einer Folge. Deswegen sprechen wir über die Serie dann in der nächsten Episode mit Hanna. Es werden direkt zwei werden. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf den Regenwald, auf Hannas Arbeit dort und natürlich darauf, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich an solchen, aus unserer Sicht zumindest, an solchen abgelegenen Orten als Tierärztin befindet und dort arbeitet.
Genau. Und wir nehmen auch ein Thema etwas genauer unter die Lupe, das uns in den letzten 2 Jahren, das Leben erschwerte, nämlich Zoonosen. Also wie können Krankheitserreger frühzeitig identifiziert werden, die eben zwischen Wildtieren, Nutztieren und Menschen übertragen werden können? Und vor allem, was muss denn zukünftig passieren, dass wir weitere pandemische Ausbreitungen von diesen Viren vermeiden können?
Ja, also es gibt eigentlich ziemlich viel zu besprechen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, wir schaffen das alles.
Ja, los geht's.
Und würde sagen, wir legen los. Genau. Bitteschön. Hallo zusammen. Hallo Hanna. Herzlich willkommen bei Weltwach. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Sehr schön. Und natürlich, Lydia, du bist auch dabei. Das ist ja völlig klar. Hi.
Genau, ich bin auch da. Hallo.
Sehr, sehr schön. Und ich würde in dieses Gespräch ganz gern einsteigen mit so ein bisschen Regenwaldatmosphäre. Hanna, du hast uns da netterweise was mitgebracht aus dem Dschungel. Mhm. Und zwar, ich verrate mal noch gar nicht, wo es ist. Wir hören vielleicht einfach mal rein.
Yes. Ein Haufen Grillen, Zikaden. Zirpen. Mhm.
Da fängt es sofort an zu kribbeln, oder?
Ja, los geht's.
Oh Mann.
Ja, man hat direkt das Gefühl, so diese Feuchtigkeit und so, die da herrscht. Irgendwie kommt das
total bei
den Geräuschen mit.
Da ist ordentlich was los, ja.
Und auch die Frösche, hörst du die?
Ja, ja.
Da hinten?
Hanna, diese Geräuschkulisse, was macht die mit dir, wenn du die hörst?
Also ich finde das total beeindruckend, weil ich bin irgendwie immer sofort wieder in dem Moment. Das ist so krass. Ich muss irgendwie nur kurz die Augen schließen und höre das und weiß genau, in welchem Moment das aufgenommen wurde, wie es da gerade riecht, wie sich das anfühlt. Du hast eben schon die Feuchtigkeit, Lydia, angesprochen. Mhm. Ich finde, das ist total präsent immer.
Ja.
Was ist das für ein Ort, wenn du sagst, es bringt dich direkt an den Ort zurück und an den Moment?
Das ist der Tawau Hills National Park auf Borneo, im malaysischen Teil, ganz im Norden von Borneo.
Okay.
Ja, du hast gerade gemeint, da sind auch Frösche. Heißt das, war da auch ein Teich oder sind das einfach Regenwaldfrösche, die dann irgendwie auf den Bäumen sitzen?
Nee, genau, da, also der Nationalpark oder das Forschungscamp, in dem ich war relativ unten am Berg angesiedelt und da lief so ein kleiner Fluss runter und das hat halt in so einem Art Tümpelteich geendet und da waren immer extrem viele Frösche. Aber nach so einem Regen sind die auch einfach überall. Also das war jetzt gar nicht immer nur von dem Wasser dort abhängig, sondern man hat eigentlich immer diese Frösche da.
Das stimmt, das ist im Pantanal ja auch so. Also dann sitzen die aber auch im Haus überall in den Fenstern und in den Fensterrahmen. Und wenn es dann anfängt zu regnen, dann freuen die sich alle. Dann ist das ganze Haus am Quaken eigentlich.
Weil die sitzen doch manchmal auch in der Klospülung, oder?
Ja, die Klos sind so ein super Hit. Also wenn du dann abspülst, dann kreiseln immer erstmal so diverse Frösche wie in so einem Karussell in der Gegend rum.
Absolut, ich musste mich da auch dran gewöhnen, dass wenn man sich erst hinsetzt, ohne zu gucken, dass man manchmal ein bisschen überrascht wurde, so.
Ja, ja, durchaus. Also, ja, einem Ex-Freund von mir ist auch tatsächlich mal ein Frosch an den Hintern gesprungen. Ab da war er hochgradig traumatisiert und hatte wahnsinnige Angst, sich im Pantanal aufs Klo zu setzen. Naja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Sehr schön. Ach, Mensch, da sind wir schon mitten im Thema. Wunderbar. Mitten im Dschungelleben schon angekommen. Hanna, klingt es da die ganze Zeit so oder ändert sich das auch je nach Tageszeit, ob es Tag oder Nacht ist, wie können wir uns das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es wird nachts nochmal viel lauter. Also klar, dann achtet man vielleicht auch mehr drauf, aber da ist einfach nochmal viel mehr los, gerade bei den Zikaden und Fröschen. Und genau, der Regen macht voll die Unterschiede. Also wenn es richtig trocken ist, ist es einfach ruhiger. Und wenn danach, nach so einem tropischen Regen, ist einfach die Hölle los im Dschungel. Das ist großartig, ich liebe es.
Also wirklich auch abwechslungsreich. Und ich finde, das merkt man auch, wenn wir vielleicht nochmal eine andere Aufnahme reinhören, die du uns mitgebracht hast. Ich glaube, die stammt aus Costa Rica. Mhm.
Da klingt es jetzt trockener, finde ich.
Ja, und auch viel leiser, ne?
Ja, ein bisschen ruhiger.
Ja, also viel weniger.
War das eher tagsüber?
Genau, das war mitten am Tag und das war in einem Nebelwald. Also gar nicht in einem Regenwald, sondern im Nebelwald. Und dort herrscht natürlich ein ganz anderes Klima und es waren viel weniger Tiere unterwegs. Also ich habe kaum was gesehen. Es ist halt extrem hoch, dadurch ist es dort sehr kühl. Und man hat wirklich diese Nebelschwaden, die so aufsteigen und die Epiphyten und Moose überall an den Bäumen. Und ich finde, man hört auf der Aufnahme auch so ein bisschen diese Tropfen. Mhm. Also es ist einfach die ganze Zeit irgendwie am Tropfen, weil es so eine kalte Feuchtigkeit die ganze Zeit ist. Mhm. Also ja, sehr schlecht beschrieben, aber das ist wirklich, es sieht ganz anders aus als so in diesem Tumult-Borneo-Dschungel zum Beispiel.
Ja, das, also ich finde, man hört das auch. Also irgendwie hört man, dass es bei dem einen hört man so diese Hitze und dieses Schwitzige und bei dem anderen wirkt es tatsächlich viel kühler.
Mhm, schön.
Und für jemanden wie mich, der nicht so viel Ahnung hat, ja, was ist der Unterschied zwischen Nebelwald und Regenwald? Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, ein Nebelwald ist ein Regenwald, in dem es neblig ist, aber so ist es dann ja wohl nicht.
Ja, doch, fast. Also es ist halt höher gelegen, dadurch kühler, eine andere Klimazone und einfach anderer Pflanzenbewuchs und so.
Okay. Genau, es ist ungefähr so in der Höhe, wo dann einfach immer die Wolken im Wald hängen. Dadurch hast du eigentlich immer diese Feuchtigkeit von den Wolken und dann hast du in den Bäumen eben die Bartenmoose und so. Das sieht auch alles anders aus, eben wie Hanna auch schon gesagt hat, viel mehr von diesen Pflanzen, die auf den Ästen der Bäume wachsen. Also da sind ist jeder einzelne Ast von so einem Baum eigentlich so ein kleiner Mikrokosmos mit ganz vielen anderen Pflanzen noch obendrauf.
Ach, toll. Voll. Ich würde direkt aufbrechen gern.
Aber auch magisch, oder?
Sehr.
Also ich finde, das war so richtig so ein Märchenwald irgendwie gefühlt, mit diesen Nebelschwaden und viel weniger los. Und darin habe ich mich echt verloren in diesen Wäldern.
Total verwunschen, ja.
Einen haben wir noch und da kommt jetzt nochmal, glaube ich, was ganz Neues mit rein. Hören wir da mal rein.
Jetzt kommen die gehören zu meinen Lieblingstieren. So viel kann ich schon mal spoilern.
Ja, okay, na dann bin ich gespannt. Ich kann schon mal sagen, das klingt nicht nach einem Frosch.
Autoalarmanlage.
Gemein. Ich liebe diesen Sound.
Ich auch.
Das war echt, also das ist wirklich der Standard-Sound gewesen, zu dem ich morgens aufgewacht bin. Also beim Zähneputzen hat man immer diese Gesänge gehört. Magst du mal raten?
Ich?
Ja, du kennst es leider, steht im Titel, ne?
Ich weiß es leider, weil ich die Datei ja hier gerade vor mir habe, die auch entsprechend benannt ist. Ich will jetzt nicht so. Ich hätte vielleicht auch gedacht, hätte ich es nicht gewusst, dass es irgendein wahnwitziges Insekt ist. Aber es sind wohl offenbar Affen.
Ja, genau. Es sind die Gibbons, die kleinen Menschenaffen. Ja. Und da habe ich eben eine Zeit lang auf einer Station gewohnt, wo wir wirklich verschiedene Gibbon-Familien in dem Wald um uns herum hatten. Und die singen einfach morgens, um zu kommunizieren, um ihr Revier abzustecken, um zu sagen, ey Leute, wir sind hier, kommt mal bitte nicht näher, auch um gegenseitig zu kommunizieren. Und das war immer so eine unserer Lieblingsbeschäftigungen, wenn wir nicht direkt ins Feld mussten, erstmal den Gesängen folgen und gucken, wo welche Gruppen gerade sind und wer sie zuerst findet und so. Das war immer ganz schön.
Toll.
Ja, ich habe tatsächlich, eine Weile in Dortmund, also das ist jetzt was anderes, Dortmund und Borneo, kleiner Unterschied.
Komm, Lydia, jetzt halt mal mit, übertrumpf, Hanna.
Nee, aber tatsächlich habe ich eine Weile in Dortmund im Zoo gewohnt, um eben Ameisenbären im Zoo zu erforschen. Und da gibt's die Siamangs, ne? Das ist ja auch so eine Gibbonart. Und die waren dann morgens auch immer echt zu Sonnenaufgang, haben die mir durchs Fenster gebrüllt, auch in einer Lautstärke. Und die sind auch echt kreativ mit den Gesängen, ne? Also da ist richtig was los und da habe ich mir auch gedacht, da habe ich mir manchmal tatsächlich die Brüllaffen aus Brasilien herbeigewünscht, die einfach so ein bisschen
wirklich?
Sind. Ja, wie so eine, also die klingen ja wie so eine entfernte Autobahn oder so, so. Da kann man schon auch mal mit zu einschlafen, aber also die Siamangs mit ihren bunten Gesängen, das war wirklich der Killer, wenn man irgendwie mal länger schlafen wollte. Aber es war trotzdem
ja, okay,
sehr schön.
Also. Ja, also ich finde die Brüllaffen immer so bedrohlich, da kann ich dir auch noch mal was zu schicken. Ich finde die, da wusste ich einmal eben nicht genau, was das ist und saß so im Zelt und die waren direkt über mir und ich dachte wirklich, da ist irgendwie ein Ungeheuer vor der Tür oder so. Das finde ich schon ziemlich krass.
Schick gerne rüber, das spielen wir dann hier an der Stelle gerne nochmal mit ein.
Es ist 6.55 Uhr. Und die Brüllaffen sind auch schon wach.
Und die Gibbons, die waren auch auf Borneo, richtig? Nur nochmal zur Einordnung?
Genau.
Okay.
Ja.
Und dort beziehungsweise man sagt, glaube ich, auf Borneo, ne? Ist das richtig? Ja. Da hast du ja sehr viel Zeit verbracht. Und zwar eben dort, es kam gerade schon der Begriff Forschungsstation, in dieser Forschungsstation. Wenn du jetzt an diese Geräusche denkst, an diese Waldlandschaften, welche Assoziation hast du damit? Ist das für dich immer noch eine hochgradig aufregende, exotische, auch zum Teil fremde Umgebung oder fühlst du dich dort mittlerweile auch zu Hause in gewisser Hinsicht?
Also wenn ich an Borneo denke, habe ich erstmal einfach Riesensehnsucht. Das finde ich schon krass. Also ich glaube, es ist schon eine Art Zuhause geworden. Dieses, man steigt aus dem Flugzeug aufs Rollfeld und diese Feuchtigkeit und diese triefende Luft schlägt einem entgegen. So, ne? Das ist dieses Gefühl, Lydia, das kennst du auch. Das ist so
der Geruch nach feuchter Erde, das ist das wirklich.
Genau, also so, es ist so ein bisschen angekommen.
Genau, ja, ich habe es ganz oft, dass ich dann, bevor ich reise, da muss man ja so viel vorbereiten und man ist so gestresst und irgendwie so, war das jetzt alles richtig und so. Und dann kommt man aus dem Flugzeug raus und so, ja, es ist alles richtig.
Genau, so, genau hier muss ich jetzt sein und alles ist irgendwie normal. Ja. Und das habe ich schon sehr doll, wenn ich auf Borneo bin. Also ich war da jetzt 4-mal insgesamt, immer für lange Zeiträume. Aha. Und das ist überhaupt nicht mehr so, dass ich denke, oh Gott, aufregend, was mache ich denn jetzt? Sondern ein bisschen so, ach cool, endlich wieder und so. Das habe ich aber spannenderweise jetzt nicht nur auf Borneo, sondern wirklich entlang des Äquators. Also überall in diesen Breitengraden, wo ich irgendwie dann unterwegs bin zum Arbeiten oder so, kommt immer so dieses Gefühl. Und auch wenn man dann sich dem Dschungel nähert und diese Lautstärke eben steigt und diese riesigen Bäume plötzlich auftauchen und man mit dem Boot dann zur Station fährt und so, das ist schon immer so ein Kribbeln.
Und warum hast du so viel Zeit auf Borneo verbracht? Was hast du dort bei diesen 4 Aufenthalten so getrieben?
Ich habe, also die ersten Aufenthalte waren sogar noch während des Studiums. Ich habe Tiermedizin studiert in Hannover, aber habe mir eben immer sehr schnell Praktika quasi außerhalb meiner Komfortzone gesucht und habe versucht, nicht so die klassische Tiermedizin nur kennenzulernen, sondern eben auch Wildtierforschung und auch Artenschutz, weil ich irgendwie rausgefunden habe, dass im Artenschutz viel zu wenig TiermedizinerInnen unterwegs sind und wir eigentlich total wichtig auch sind, weil wir uns natürlich sehr viel mit Tieren und deren Gesundheit und auch mit der Umweltgesundheit auseinandersetzen. Und das habe mich dazu gebracht, auf diese Forschungsstationen am Anfang als Praktikantin zu gehen und in Projekten zu assistieren, den Tierärzten zu assistieren und irgendwann dann eben selbst die Narkosen durchzuführen, um die Tiere zu erforschen. Also wir hatten zum Beispiel ein Forschungsprojekt mit Orang-Utans und eins mit Nasenaffen, eins mit Bindenwaranen, die wir besendet haben. Und ich habe dann eben die Tiere tiermedizinisch versorgt, fixiert, Medikamente gegeben oder eben in Narkose gelegt.
Ja, tatsächlich in Brasilien sind Tiermediziner auch super, super wichtig, weil da darf man ja auch gar nicht als Biologe irgendwas machen, wenn nicht ein Tiermediziner dabei ist. Das heißt, ich arbeite da auch ganz eng zusammen mit verschiedenen Forschungs- und Schutzorganisationen, die sich hauptsächlich aus Tiermedizinern zusammensetzen.
Ah, okay, das sind dann richtige Stationen, die dann quasi einen Pool an TiermedizinerInnen haben?
Genau, teilweise ja.
Okay, cool. Mhm.
Diese Forschungsstation, wie können wir uns die vorstellen? Also wie groß ist die, wo liegt die, wie sieht's dort aus?
Also die eine, die liegt direkt am Kinabatangan-Fluss. Das ist so ein riesiger, schlammbrauner, breiter Fluss mit ganz vielen Leistenkrokodilen darin. Also ein richtig schöner Regenwaldfluss. Und da fährt man echt so, ja, nachdem man 10 Stunden mit dem Kleinbus da rumgeguckt ist, dann nochmal über eine halbe Stunde auf dem Fluss, bis man einfach nur an so ein schlammiges Ufer kommt, wie halt überall. Und wenn man da dann hochkraxelt, führt nochmal so ein Kilometer langer Steinweg in den Wald hinein. Und dort kommen dann plötzlich so 2 Gebäude. Und die sind natürlich alle auf Stelzen gelegt, damit man nicht so alles, was kreucht und fleucht hat, direkt in den Häusern auch hat. Und wir waren insgesamt 11 bis 12 WissenschaftlerInnen und verschiedene Forschungsassistenten aus aller Welt auch wirklich. Also es ist immer total international und haben immer so zu 2 bis 4 in einem kleinen winzigen Zimmer geschlafen mit Vogelspinnen, Mücken und anderen schönen Getier und hatten einen Aufenthaltsraum. Also alles ganz basic. Wir hatten so 2 bis 3 Stunden am Tag Strom und ja, so ein Schlauch mit Wasser halt, ne? Einfach so das Dschungelleben. Aber ich habe es total geliebt.
Es klingt aber auch entbehrungsreich, vor allem wenn das dann über Wochen und Monate hinweg sich erstreckt, diese Lebenssituation. War das zum Teil auch anstrengend für dich oder war es tatsächlich ein reiner Genuss?
Ich finde es ja eher immer befreiend, dieses Reduzieren. Also das ist irgendwie, ich finde das total angenehm, dass ich irgendwie gar keine Auswahl morgens habe, was ich anziehe, sondern es sind dann immer die Dschungelklamotten. Und man nimmt ja auch irgendwann so diesen Geruch an, ne? Wir haben immer gesagt, es wurde immer gesagt, wenn Neue aus der Stadt kommen, hat man immer sofort, riecht man das, weil das irgendwie so alles noch so frisch ist. Und ich finde das total angenehm, dieses sich einfach nur auf die Natur konzentrieren und sich da so richtig reingeben und ja, einfach mit den Naturgewalten leben, so. Also, ich finde das gar nicht so sehr Entbehrung, was natürlich hart ist, manchmal einfach mit so vielen völlig fremden Menschen und Kulturen auf so engen Raum zu leben. Also, man hat einfach keine Privatsphäre, weil es sind ja überall Mücken, außer in den kleinen Bereichen, wo man Moskitonetz ist, und da bist du einfach nie allein. Also ich habe es immer so kleines Stück durchsichtige Privatsphäre genannt. Das war so unter meinem Moskitonetz im Bett, aber auch da war ich ja nicht allein im Zimmer. Also das, finde ich, wird auf die Dauer schon doll. Und wenn du dann irgendwann irgendwelche Parasiten hast und einfach mal wieder richtig duschen willst und irgendwie mal ein weiches Bett, so der Punkt kommt immer irgendwann. So, wir haben das immer den Jungle Blues genannt. Und da muss man einfach einmal kurz raus, nach 4 Wochen durcharbeiten irgendwie, kurz durchpusten. Und dann hat man sofort aber auch schon wieder Sehnsucht nach Dschungel.
Trockene Kleider, finde ich, ist auch so ein Faktor.
Oh. Boah, das stimmt. Es verschimmelt auch alles.
Ja, alles schimmelt. Vor allem die Ledersachen. Ich habe immer so Ledergürtel, die sehen danach immer so schön verschimmelt alles. Aber ja, man kriegt es auch wieder sauber. Also ich benutze den auch immer noch. Der ist bestimmt schon 8-mal verschimmelt oder öfter.
Oh Gott. Ja. Ja, mein Reisepass verschimmelt auch immer. Der ist auch, der hat alles schon mitgemacht, der Reisepass.
Ich hatte letztes Mal, als ich in Südostasien war, dann war ich auch in so einer Unterkunft, so einer Bambushütte eine Weile, und habe dann beim Aufbruch das erste Mal meinen Rucksack wieder bewegt und die gesamte Unterseite war von Termiten befallen. Die haben da schon so einen halben Termitenhügel quasi an meinen Rucksack rangebaut und das ging auch nie wieder ganz weg. Naja.
Schöne Erinnerung.
Ja, schön. Ja, ja. Ameisennester in der Satteltasche, all das.
All das. Ja, wir wollen natürlich gern gleich noch ein bisschen genauer darüber sprechen, über deine Arbeit dort vor Ort. Aber bevor wir das machen, würde mich doch nochmal mit einem kleinen Schritt zurück interessieren, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du dort und an vielen anderen Orten, sprechen wir auch noch drüber, jetzt bist und arbeitest. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wie ist bei dir diese Begeisterung für die Wildtiere entfacht worden? Gab es dafür ein bestimmtes Initialerlebnis? Haben dir das deine Eltern vorgelebt? Woher kommt das?
Also ich war schon immer sehr fasziniert von Tieren. Diese Begeisterung war auf jeden Fall schon immer da. Ich war auch extrem viel immer draußen unterwegs im Wald. Ich bin Pfadfinderin, war immer auf Zeltlagern und auf dem Hike in Irland und so. Skandinavien war ich ganz viel. Also ich war schon immer sehr naturverbunden, aber mir war jetzt nicht bewusst, dass ich irgendwie in den Dschungel möchte. So, das hatte ich jetzt nicht immer als Ziel. Ich wollte Tierärztin werden, das war irgendwie relativ klar, so, auch schon im Kindergarten so, ich werde Tierärztin. Ich wusste halt noch nicht so richtig, was das bedeutet, was dazugehört, und habe mich dann, als ich älter wurde, vor allem mit dem Zoo auseinandergesetzt, weil das war für mich der Ort halt, wo es die wilden Tiere gab, und dachte dann so, ah krass, ich werde auf jeden Fall Zootierärztin. Und dann war ich nach der Schule, nach dem Abi, ein Jahr auf den Philippinen für einen Freiwilligendienst und habe dort 12 Monate wirklich auf so einer ganz kleinen Insel gelebt, gearbeitet, ja, mit den Filipinos zusammen gewohnt, und das hat mich total umgehauen. Also es hat mich total fasziniert, erstmal in so einem tropischen Land zu leben. Das kannte ich vorher gar nicht. Also ich war halt in Frankreich und Skandinavien so. Und was mich halt auch so fasziniert hat, ist einmal diese extreme Schönheit der Natur dort. Also Wahnsinns Korallenriffe, man hat ja überall Strände gehabt, aber dann auch Regenwald zum ersten Mal erleben, Vulkane. Das fand ich absolut beeindruckend, wie abwechslungsreich die Philippinen, diese fast 7000 Inseln waren. Aber im gleichen Moment habe ich halt auch eine extreme Zerstörung mitbekommen. Also es fing natürlich an vom Umweltbewusstsein. Ich habe in so einem Umweltbildungsprojekt gearbeitet, und Mülltrennung und so, was für mich so selbstverständlich war, ist dort einfach ein völliges Fremdwort. Also es ist einfach unverständlich gewesen, gar nicht zu werten, aber die haben einfach andere Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und die Abgase, die Dynamitfischerei habe ich leider sehr viel gesehen, und wirklich so tote Korallenriffe, und auch die Klimakrise war dort schon spürbar, also die Versauerung der Meere hat man auch extrem an den Korallen gesehen, und da habe ich, glaube ich, das erste Mal so ein richtiges Bewusstsein dafür bekommen, so wow, hier passiert gerade richtig was, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir so ein Naturreichtum und so ein Tierreichtum haben. Und ohne das, glaube ich, so richtig bewusst zu merken, hat dieses Jahr extrem viel in mir verändert. Also ich war nicht danach so, oh, ich will jetzt Artenschützerin werden. Aber ich glaube, diese Nähe zu den Menschen vor Ort, dieser Austausch, dieses wirklich in diese Welt eintauchen dürfen und so ein bisschen Teil davon werden. Ich habe auch mehrere Monate mit einem indigenen Volk in den Bergen gelebt, weil wir dort so eine Studie gemacht haben, und habe dann mit denen irgendwie Weihnachten oder so eine Art von Weihnachten gefeiert und so. Und ich glaube, wenn man auch noch jünger ist, gibt man sich dem einfach so hin und fragt sich auch gar nicht so viel, was mache ich hier eigentlich gerade, sondern man passt sich so an. Und über diese Erfahrung bin ich einfach extrem dankbar, weil ich merke, wie das jetzt auch mein Weltbild extrem geprägt hat.
Hat das dann auch konkret geprägt, direkt schon, wie du deine weiteren beruflichen, ausbildungsstudientechnischen Entscheidungen getroffen hast, wo du dich hinorientiert hast?
Also ich hatte den Studienplatz vor dem Auslandsjahr zum Glück schon sicher, weil sonst hätte ich zwischendurch auch wiederkommen müssen. So, also das heißt, ich hatte so 4 Tage Zeit in Deutschland und musste da direkt nach Hannover ziehen. Hannover war so ein bisschen ein Clash der Kulturen nach den Philippinen, das muss ich schon sagen. aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich quasi in den Semesterferien sofort gesucht habe, okay, krass, wo kann ich denn wieder in solche Regionen, wo kann ich mehr über die Biodiversität vor Ort lernen? Also ich glaube schon, dass das Einfluss hatte und irgendwie war es dann auch zufällig so, dass ich wirklich am schwarzen Brett so eine tropenbiologische Geländeübung gefunden habe, was ja in der Tiermedizin jetzt nicht so häufig ist. Also ich hatte auch oft das Gefühl, boah, hättest du einfach besser Biologie studiert. Ich glaube, da wärst du irgendwie glücklicher geworden.
Ja. Du, ich sag's dir andersrum, habe ich schon öfters gedacht, ach, hätte ich doch Tiermedizin studiert. Ich glaube, echt? Am Ende ist man nie zufrieden.
Okay, okay.
Und bei dir ging's auch mit dem schwarzen Brett richtig los, oder?
Bei mir ging's auch mit dem schwarzen Brett los. Das gute schwarze Brett an der Uni. Ja, ich hab meine Ameisenbären auf dem schwarzen Brett entdeckt.
Irgendjemand gesucht
wurde, der Ameisenbären erforscht. Siehst du?
Ah, wie schön. Cool. Ja, bei mir waren es Madagaskar Lemuren, tropenbiologische Geländeübung.
Ah, auch ein Traum.
Und da stand irgendwie sowas Kryptisches nur für Kandidaten. Ich dachte, ja geil, ich bin auf jeden Fall Kandidatin. Und dann war ich dann irgendwann im Vorstellungsgespräch und sie meinte, ach so, also sie fangen jetzt ihre Doktorarbeit an, ne? Ich so, oh, wow, ich bin im zweiten Semester Tiermedizin. Das war mit Kandidaten gemeint. Das heißt, ich war nicht ganz so qualifiziert, aber sie brauchten dann noch eine wissenschaftliche Assistentin und dann durfte ich eben doch.
So ging's Lydia, so ging's dir ja
so
auch.
So ging's mir auch.
Mit Qualifikation hast du ja auch nicht getrumpft damals.
Ja, das war eigentlich so für Fortgeschrittene und ich war im ersten Semester Tropenökologie und habe aber gedacht, ach komm, ich melde mich da einfach mal und ich war eigentlich die ungeeignetste Person, die man haben kann, weil ich konnte auch gar kein Portugiesisch und nichts, aber ich war die Einzige, die sich gemeldet hat, deswegen mussten sie dann leider mich nehmen.
Oh, herrlich. Hat nicht geschadet, würde ich sagen.
Nee, dir ja auch nicht. Also alles richtig gemacht.
Ja, voll. Und genau, aber das war auch dann für mich so die erste echte Berührung, was Tiermediziner eigentlich dann auch in solchen Regionen zu tun haben. Also das war eine Forschungsarbeit über Parasiten und andere Krankheitserreger in Lemuren und eben herauszufinden, wie sich der verändernde Lebensraum auf die Gesundheit der Lemuren auswirkt. Und das war für mich einfach schon total neu, Proben zu sammeln, Tiere zu besendern, das kannte ich vorher einfach nicht. Da war ich wirklich dann mit der Doktorandin Tag ein, Tag aus im Trockenwald, das war kein Regenwald, sondern Trockenwald, auch nochmal was ganz anderes unterwegs und habe einfach nach diesen großen gelben Lemurenaugen Ausschau gehalten, um irgendwelche Tiere zu finden und sie dann mit dem Blasrohr eben aus den Bäumen zu betäuben und sie hat das dann betäubt und ich musste dann immer hinterherrennen und den dann auffangen und so. Also es ist so, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, so völlig absurd, was das für Bilder waren, aber das war auch wieder so ein, sich einfach komplett drauf einlassen und 3 Monate in dieser Welt leben. Total cool.
Ja, und vor allem dann halt direkt eine völlig andere Welt als die Philippinen, ne? Also da hast du ja gleich so eine Bandbreite erlebt, also auch kulturell gesehen, ne?
Voll, ja. Das hat mich auch echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen, am Anfang. Also ich war da auch natürlich völlig unbedarft mit, wie alt war ich da, 21 oder 20 oder sowas, bin ich allein nach Madagaskar und diese extreme Armut in diesem Land und diese katastrophalen Klimabedingungen, diese extreme Trockenheit und so, das hat mich echt auch sehr erwischt.
Das hat natürlich dann dazu geführt, dass zum einen wohl relativ schnell deutlich war, ja, du studierst natürlich weiter Tiermedizin, aber du würdest jetzt wahrscheinlich nicht durch Hannover und Umgebung ziehen oder Dortmund und all die anderen Perlen, die wir so haben und dort Schweine und Kühe und dergleichen Tag ein, Tag aus untersuchen, sondern dich hat es dann schon eher in die Ferne gezogen. Und zum anderen, gerade was du auch ansprichst, Philippinen, Armut, auch die ganzen ökologischen Themen, die du ja auch relativ schnell festgestellt hast, so verstehe ich es und so habe ich es auch, glaube ich, in deinem Buch gelesen oder in den Interviews, die ich mir auch angehört habe, hattest du aber durchaus auch das Gefühl, dass dein Studium dem nicht unbedingt so gänzlich gerecht wurde, ne? Also du hast ja dann zum Beispiel auch angefangen, dich mit dem One Health Konzept zu beschäftigen. Da hatte ich schon ganz kurz mal mit Eckart von Hirschhausen drüber gesprochen, aber vielleicht könntest du dazu noch uns ein bisschen was zu erzählen, weil wir sind da damals so drüber hinweggegangen und ich glaube, du hast dich da relativ intensiv mit auseinandergesetzt.
Ja, total. Also dem kann ich leider auch nur zustimmen. Also zumindest in meiner tiermedizinischen Ausbildung war das Thema Artenschutz, Biodiversitätsschutz einfach noch nicht so Thema. Da sind die wirtschaftlichen Themen einfach größer. Nutztierhaltung, Pharmakologie, Fleisch, Hygiene und Schlachthofhygiene und so. Das sind einfach große, wichtige Themen. Und dieser One Health-Gedanke kam mir ehrlich gesagt im Studium oder dieses Konzept kam mir dort auch noch zu kurz. Also damit beschäftige ich mich jetzt viel mehr. Und da geht's halt darum, dass wir eben nicht die menschliche Gesundheit irgendwie einzeln sehen können, auch wenn wir diesen anthropozentrischen Ansatz ja alle sehr verfolgen als Menschen, also nur Mensch im Mittelpunkt. Aber das geht halt nicht auf. Wenn man sich das Biodiversitätskonzept anguckt, funktioniert es einfach nicht so, weil alle Lebensräume, alle Tierarten einfach die Lebensgrundlage für uns Menschen bilden. Und im One Health-Ansatz sieht man eben die Tiergesundheit, die Menschengesundheit und eben auch die Gesundheit der Umwelt beziehungsweise Ökosysteme in einem und merkt eben, dass dieses Netz voneinander abhängt. Und natürlich ist es vor allem im Moment in aller Munde, weil wir gerade am eigenen Leib merken, dass unsere eigene Gesundheit nicht einfach allein zu sehen ist, sondern dass es auch Erreger zum Beispiel aus der Tierwelt oder Pilze und andere Pathogene gibt, die auch überspringen können, sich verändern können, mutieren können und auch für uns Menschen gefährlich werden. Also SARS-CoV-2 ist ein Virus, was wahrscheinlich, es ist noch nicht nachgewiesen, aber wahrscheinlich aus Wildtieren entsprungen ist und durch verschiedene Schritte, Mutationen auf den Menschen übergesprungen ist und da so die Pandemie quasi ausgelöst hat. Und das ist aber nur ein Beispiel. Also es gab schon vorher Ebola-Ausbrüche, HIV genau. Ist auch eine Zoonose. Ne? Ja. Das ist nichts Neues, auch wenn es jetzt halt plötzlich sehr viel Aufwind hat, das Thema, was ich natürlich super finde. Also umso mehr Leute darüber sprechen und sich darüber Gedanken machen, umso besser. Aber ich hoffe, das hält auch an, weil wir können einfach nicht weiter so mit unserer Umwelt umgehen. Wir können nicht einfach in fremde Lebensräume weiter eindringen, abholzen, zerstören und uns dann wundern, dass sich zum Beispiel Viren neue Wirte suchen, um zu überleben. Also da sägen wir uns den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen.
Ja, und das ist ja auch, das war ja auch bei Ebola tatsächlich, das birgt auch so eine gewisse Gefahr und da ist dann Umweltbildung auch ganz wichtig, finde ich, weil dann entstand so der Eindruck, okay, aus der Natur kommen die Krankheiten. Das heißt, wir müssen die Natur zurückdrängen, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil der Fall. Wir müssen der Natur wieder mehr Raum geben, dass wir eben nicht alle so eng aufeinander sitzen. Ne? Das ist ja einfach das Problem.
Absolut. Absolut, das ist so dieses Don't blame the wildlife, weil sie am wenigsten Schuld haben, weil ich arbeite halt aktuell auch in einem One Health Vorhaben bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, und wir bauen eben eine internationale Allianz gegen Gesundheitsrisiken im Wildtierhandel auf, und da geht's genau darum, diese verschiedenen Akteure, wie du auch gerade meintest, diesen Bildungsaspekt aufzugreifen und die Menschen, die vor Ort mit den Wildtieren leben, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, aber eben auch die Menschen, die sie konsumieren oder die den Wildtierhandel befeuern, die alle zu erreichen und einfach deutlich zu machen, dass wir der Auslöser sind, wie wir mit Wildtieren umgehen. Also wenn wir riesige Wildtierfarmen haben, wo wir Minks oder andere Tiere halten, um dort irgendwie Pelz herzustellen, das ist einfach für Krankheitserreger ein Traum. Da sind Tiere auf engstem Raum und natürlich genau wie in unseren Massentierhaltungen gehalten. Und da kommt es halt einfach zu Resistenzen. Also das ist auch ein großes Thema bei One Health, ne, diese Medikamentenresistenzen. Oder eben zu neuartigen Krankheiten, die auch Menschen infizieren.
Ich glaube, du hast zu alledem ja auch einige Einblicke bekommen, durchaus im Rahmen deines Studiums, als du zum Beispiel ein Praktikum hattest auf der Insel Riems am Friedrich-Löffler-Institut. Da ging es, glaube ich, ja auch im weitesten Sinne um genau diese Themen.
Wow, du bist wirklich gut informiert. Ich habe mein Buch irgendwie lange nicht mehr gelesen. Ich bin beeindruckt. Ja, total. Aber das war spannend. Das war quasi die Insel der Viren.
Ja, genau.
Weil die dort ja an Tierseuchen und sowas forschen. Und das war ja schon lange jetzt vor der Pandemie.
Ja.
Und da habe ich mich viel mit der aviären Influenza, also der Vogelgrippe, auseinandergesetzt und auch mit der afrikanischen Schweinepest. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, jetzt auch irgendwie mehr diese Ausmaß zu verstehen und wie diese Epidemiologie einfach passiert, aber ich hatte ehrlich gesagt damals nicht gedacht, dass so wenige Jahre später einfach eine globale Pandemie herrschen würde. Das finde ich schon wirklich krass.
Ja, das war dementsprechend seinerzeit voraus, wirklich diese Auseinandersetzung, die du hattest mit diesem Thema. Ein anderes Praktikum, das du hattest, das ich aber nicht weniger interessant, ist ein doofes Wort dafür, aber mir fällt jetzt kein besseres ein, kein konkreteres, ist der Fakt, dass du auch in einer, ich glaube, in einem Schlachthof ein Praktikum gemacht hast. Mhm. Das ist ja nochmal eine Erfahrung, die ich mir jetzt so als Bestandteil einer tiermedizinischen Ausbildung nicht unbedingt zwangsläufig vorgestellt hätte.
Ja, aber das ist Pflicht, also Pflichtpraktikum für jeden Tiermedizin-Studierenden. Und ich glaube, ich finde das auch gut. Also das waren die drei schlimmsten Wochen, die ich jemals im Praktikum hatte, ganz klar. Aber Tierärzte und Tierärztinnen sind einfach essentiell wichtig auf diesen Schlachthöfen, weil Schlachthöfe gibt es halt einfach leider. Da können wir uns nicht irgendwie selber vorlügen. Und die sind quasi die, die ja noch aufpassen können, damit die Tiere nicht leiden, die auf einfach Tierleid und Gesundheit der Tiere achten, die gucken, dass die Regeln eingehalten werden. Und was mich dort, glaube ich, am meisten schockiert hat, ist diese Masse an toten Tieren. Diese 2 Sekunden, wie so ein toter Schlachtkörper am Fließband an mir vorbeigefahren ist. So, das fand ich einfach abartig. Und diese massigen, wunderschönen Bullen oder Kühe, die dann da einfach durch so einen Bolzenschuss zu Boden gehen und da einfach, weiß ich nicht, zur Hälfte durchgeschnitten werden und da musst du da am Fließband stehen und bewerten, ob ja das Fleisch genießbar ist oder untauglich und so. Und das ist so, da haben die Tiere so ihre Würde verloren. Also ich liebe Tiere, ich respektiere diese Wesen unglaublich und da wurden die plötzlich zu so einem toten Stück Fleisch. Und das fand ich einfach total krass, dieses Erlebnis. Und diese Masse, also ich finde, auf den Philippinen da mit dem indigenen Stamm ein Schwein zu schlachten, zum Fest und so, ist was komplett anderes. Da ist das ganze Dorf dabei, das passiert in der Würde, das passiert in der natürlichen Umgebung und nicht in so einer Masse. Und ich hatte wirklich am Ende so das Gefühl, boah, eigentlich müsste jeder, der Fleisch isst von der Supermarkttheke oder so, eigentlich mal so einen Schlachthof von innen gesehen haben. Einfach nur, um Gefühl dafür zu bekommen, wie wir das eigentlich schaffen, dass wir so viel Massen an Fleisch so günstig essen können.
Ja, also stimme ich dir zum einen natürlich zu, dass es tatsächlich eine gute Idee wäre, Menschen damit zu konfrontieren. Ich kann nur sagen, als ich habe längere Zeit auf einer Farm in Australien gelebt und gearbeitet vor einigen Jahren. Und meine Erfahrung war natürlich nicht 1% von der Intensität, die du jetzt gerade beschreibst, mit dieser industriellen Weite, diesen Ausmaßen. Du schreibst, du hast ja gerade auch beschrieben, im Gegensatz dazu diese viel würdevollere Art und Weise, ein Tier zu töten auf den Philippinen. Ich hatte nun diese würdevollere Art und Weise dort auf der Farm. Da wurden mal hier und da 1-2 Tiere geschlachtet. Aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass selbst das für mich wahnsinnig intensiv und aufrüttelnd war, als dann das erste Mal dort 2 Schafe getötet worden sind und dann die Haut abgezogen, die Innereien raus, alles in Handarbeit, alles draußen unter freiem Himmel, nicht in irgendeiner Fabrik und dann auch von Hand zubereitet und die dann aber auch zu vertilgen, also ich habe das dann auch mitgegessen, das war aber wirklich eine ganz, ganz andere Erfahrung. Ich habe mich diesem Mal, das klingt so doof, man könnte auch sagen, ja gut, spätestens da hättest du ja jetzt ruhig auch Vegetarier werden können. Ich hatte das Gefühl, eine völlig andere Beziehung zu diesen Tieren gehabt zu haben und auch gesehen zu haben, wie dieses Fleisch sich quasi gewandelt hat von einem lebenden Wesen hin zu einem rohen Stück Fleisch, hin zu einem in der Pfanne gebratenen Steak, was ja sonst oftmals so für uns wirkt, als wäre dieses Steak so irgendwie auf die Welt gekommen und schon immer so gewesen, aus irgendeinem Automaten oder so. Ich weiß das einfach noch sehr deutlich, dieses Gefühl, dieses Gebratene, diese Hautporen, diese Sehnen, wie sie dann halt nun mal aussehen, wenn man es dann halt vertilgt, das dann aber zu assoziieren, wie es vor ein paar Stunden noch ausgesehen hatte. Naja, ich will ja gar nicht jetzt ewig drauf eingehen, ich will nur sagen, ich glaube, für ein Bewusstsein, für einen respektvollen Umgang mit unseren Nahrungsmitteln ist das tatsächlich eine sehr wertvolle Erfahrung gewesen, zumindest für mich.
Ja, wobei ich da Hanna schon auch recht gebe, ich finde, dann ist so ein Schlachthof halt wirklich was anderes.
Klar,
als
was
Erfahrung,
ganz anderes,
die ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, als eben, ich arbeite ja in Brasilien auch in so einer Rinderfarm, da werden auch Rinder geschlachtet, aber eben 1 in 2 Wochen, was dann halt für die ganze Farm reicht. Und das ist dann auch was anderes, als wenn da wirklich übers Fließband die Tiere laufen.
Ja, klar.
Ich finde auch, das bedeutet überhaupt nicht, dass man gar kein Fleisch essen darf oder so, sondern es geht genau um dieses Bewusstsein, wo kommt es eigentlich her, was ich gerade konsumiere. Also ich war in Schulklassen und habe Vorträge gehalten und musste da einfach nochmal das Bewusstsein schärfen, dass die Milch eben nicht aus dem Kühlschrank im Supermarkt kommt, sondern dafür Kühe gemolken werden und dafür Kühe auch ein Kälbchen bekommen müssen und so. Und ich finde das so schade, gerade jetzt bei uns in den Städten, also ich komme aus einer Stadt, ich bin eben nicht auf dem Land geboren, fehlt diese Verbindung zu Tieren, zur Natur häufig. Und diese Beziehung verkümmert so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
Ja,
und unabhängig, das habe ich vorhin schon gedacht, von daher sage ich es jetzt mal. Also das ist eben nicht nur die Verbindung zu den Tieren, wo kommen unsere Lebensmittel her, dass die halt tatsächlich aus einer funktionierenden Natur kommen müssen, sondern es ist halt auch oft so, wie du vorhin bei den Philippinen beschrieben hast, dass man die Effekte des Klimawandels den wir im Prinzip hier produzieren, hier gar nicht so sieht, weil wir so losgelöst von der Natur sind und gar nicht in der Natur, ja. Also natürlich teilweise schon, aber viele leben in den Städten weit weg von der Natur und deswegen wirkt das Ganze total abstrakt. Und da, wo man den Klimawandel wirklich sieht, das sind eigentlich nicht die Orte, wo er produziert wird. Also das ist so ein bisschen paradox und das macht es auch so schwierig, dass man das wirklich begreift und dass wir das begreifen, die eben die Verursacher sind.
Total. Dieses Gefälle zwischen den Breitengraden. Ne? Mhm. Also ich fand zum Beispiel in dem Nebelwald, den ihr eben gehört habt, dieses ganz Besondere, das ist natürlich ein total fragiles Ökosystem, weil das so ganz speziell angepasst ist. Und da ist die genaue Temperatur total wichtig für die Luftfeuchtigkeit. Und dort erzählen die mir Sachen, diese krasse Trockenheit und dann dieser Starkregen, der plötzlich kommt, macht das halt komplett kaputt. Mhm. Und wenn es hier mal doll regnet, irgendwie bei mir vor der Haustür, denke ich mir so ein bisschen, boah, ist gerade ärgerlich und so. Aber ich verstehe ja nicht, dass da gerade ein Ökosystem kaputt geht. Und dass wunderschöne Vögel, wie zum Beispiel der Quetzal, das ist so ein wunderschöner Vogel aus Costa Rica, Guatemala, der diese ganz langen grünen Schwanzfedern hat, der braucht halt dieses kühle Klima. Und der ist schon in den letzten Jahren, wo ich immer wieder in Costa Rica war, immer weiter höher den Berg hochgewandert, weil es zu warm wurde, weil er diese Kühle brauchte. Und irgendwann gibt's halt kein weiter oben mehr, weil der Berg dann vorbei ist. Und dass das dann wirklich bedeutet, dass diese Art ausstirbt, darüber mache ich mir ja hier in meiner Stadt keine Gedanken. So. Genau. Das ist absolut richtig, was du da sagst.
Darüber haben wir uns, Lydia und ich, vor ein paar Wochen mit Benjamin von Brackel unterhalten. Mhm. Das ist ein Umweltjournalist. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Hanna. Der hat ein Buch geschrieben, Die Natur auf der Flucht. Und da widmet er sich exakt und ausschließlich genau diesem Phänomen, eben dieser Völkerwanderung der Arten, über die wir gar nicht so oft nachdenken oder sprechen oftmals. Das, also was du gerade beschrieben hast, die Arten eben an den Bergen nach oben ziehen oder in Richtung der Polkappen sich ausweiten und damit in ganz neuen Ökosystemen sich dann am Ende wiederfinden und in ganz neuen Konstellationen.
Ja, krass. Das ist halt auch aus gesundheitlicher Sicht ein riesiges Problem, weil dadurch natürlich auch ganz andere Krankheiten eingeschleppt werden, Erreger plötzlich woanders problematisch werden. Also es kann gut sein, dass die Malariamücke auch irgendwann hier bei uns in Europa ist und Denguefieber irgendwie ja das nächste Riesenproblem hier in NRW wird oder so. Also das muss man da alles mitdenken, wenn wir hier irgendwie keinen Bock haben, CO2 einzusparen. Ne?
Kehren wir nochmal zur CO2-Lunge zurück in den Regenwald. So wird es ja zumindest oft genannt, auch wenn es ja eigentlich eher ein CO2-Speicher ist, nach meinem Verständnis. Und zwar nach Borneo, auf die Forschungsstation. Jetzt sind wir ungefähr dort wieder angekommen. Du hast studiert, du weißt jetzt, was du tust. Du hast die Möglichkeit, wirklich auch zu arbeiten in diesem Feld. Während deiner Aufenthalte dort, wie viel Einblick hast du denn erhalten können in andere Projekte? Und inwiefern arbeitet ihr dort unter den ganzen Forschenden auch gemeinsam zusammen an diesen Projekten?
Ja, genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, inwiefern du als Tiermedizinerin selbst in der Forschung bist oder wie das funktioniert in Zusammenarbeit mit anderen Forschenden.
Ja, also ich selbst habe noch gar nicht geforscht. Also ich habe noch keine wissenschaftliche Studie oder Doktorarbeit oder meinen PhD-Doc gemacht, sondern ich war wirklich immer die begleitende Tierärztin. Das heißt, ich war auf der Station und die verschiedenen Forschenden konnten sich dann quasi buchen, an dem Tag will ich mit der Tierärztin unterwegs sein oder ich war mit einem anderen Kollegen noch, wir haben uns dann mal aufgeteilt. Das heißt, ich habe manchmal mit den Varanen gearbeitet, manchmal mit den Nasenaffen und mein absolutes Lieblingsprojekt war der Nebelparder, der Sunda-Nebelparder. Und den habe ich dann auch 2 Jahre später nochmal in einem Projekt alleine besucht. Da waren wir nicht auf der großen Forschungsstation, sondern waren wir dann wirklich in einem kleinen Viererteam, wo es nur um kleine Raubkatzen auf Borneo ging. Und das ist ein britischer Wissenschaftler, der schon viele, viele Jahre an den Tieren forscht. Und ich war dann eben für die Betäubung der kleinen Raubkatzen und die Probennahme. Wir haben halt eine komplette Disease Surveillance gemacht. Also wir haben Proben genommen, Blutproben, Haarproben, Speichel, alles, um auf Krankheitserreger eben zu untersuchen. Aber die Proben habe ich dann auch wieder vor Ort in Malaysia im Laboratory abgegeben und ich war dafür dann nicht zuständig. Das heißt, ich war immer die dienstleistende Tierärztin quasi.
Aber das heißt, ihr habt den Nebelparder auch tatsächlich gefunden, weil ich kenne auch einen, der mal an ihm geforscht hat, aber der hat nur Kot gefunden. Der hat nie das Tier gesehen.
Ja, das ist wirklich im ersten Jahr nur Kamerafallenfotos. Also wir haben natürlich angefangen mit Kamerafallen. Da war ich auch noch gar nicht dort, aber da jeden Tag die Lebendfallen, also so ganz große Kästen, untersucht und oder gecheckt und keine Tiere drin gehabt. Im zweiten Jahr hatten wir zumindest schon mal die ersten Nebelparder gefunden, aber natürlich auch keiner in der Falle und so. Und im dritten Jahr ist es dann das erste Mal passiert, dass in einem Jahr insgesamt 3 Tiere und jeden Tag waren die Fallen offen, 3 Tiere gefunden. Also da sieht man mal, was das für eine Wahnsinnsgeduld ist.
Genau.
Und irgendwann hatten wir aber so ein bisschen den Dreh raus und haben rausgefunden, dass die, also man muss wissen, der Sunder Nebelparder ist so eine der unerforschtesten Raubkatzen, glaube ich, die es gibt, weil die eben erstens total selten sind und einfach nicht auffindbar. Also die sind super gute Kletterer, die sind extrem menschenscheu, die sind ganz viel immer oben in den Bäumen unterwegs und kommen gar nicht wirklich groß runter. Da kannst du sie ja auch nicht so richtig gut fangen. Und wir haben dann rausgefunden, dass die eben diese extrem langen Routen immer laufen, also wirklich viele, viele Kilometer. Und gerne auf so Ridges, also auf so Bergkämmen unterwegs sind. Und dort haben wir dann eben diese Kastenfallen aufgestellt und versucht zwischendrin halt überall Gestrüpp und so, damit die nicht so außen rumlaufen. Und da war das so deren normale Wanderroute. Und dann haben wir die natürlich erstmal offen gelassen und die Kamerafallen da stehen gelassen, um zu gucken, cool, laufen die da durch. Wir haben natürlich auch andauernd irgendwelche Stachelschweine und andere Tiere da drin, das gehört halt dazu. Aber wir hatten dann wirklich irgendwann unseren ersten Sunder Nebelparder. Und nachdem wir das so ein bisschen wussten und den dann besendet haben, also wir haben den ein GPS-Halsband oder einen Sender mit dem GPS, nee, ein Halsband mit dem GPS-Sender umgehangen und das hat wirklich 3 Jahre lang Daten geliefert.
Wow.
Und dadurch konnten wir dann Landkarten erstellen oder der Wissenschaftler konnte die Landkarten erstellen, wo die Tiere sich aufhalten, wie das überhaupt läuft. Und das haben wir dann jetzt eben in den Jahren immer wieder gemacht. Also insgesamt habe ich aber nur 4 Tiere selbst in Narkose gelegt und war mit dabei, aber natürlich immer irgendwie an seiner Forschung teilgenommen und guckt, wie da die Fortschritte sind und so.
Ja, spannend. Ich finde, das kann man auch ruhig erzählen, weil oft, du warst ja auch schon mit einem Filmteam unterwegs, ich auch, das erzählen wir nachher bestimmt auch noch. Aber klar, da bereitet man das dann so vor und dann in den Filmen sieht es immer, so aus, yes, wir gehen jetzt mal den Nebelparder gucken.
Ja, das stimmt.
Aber das, also wir hatten auch mal Forscher bei uns, die wollten nur so einen Hirsch, so einen Spießhirsch besendern. Mhm. Und die saßen halt 2 Monate lang jede Nacht 12 Stunden in so einem Auto vor so einem Netz, wo sie so ein Fallnetz irgendwie, wo sie so dran ziehen wollten. Aber es kam in 2 Monaten nie ein Spießhirsch vorbei und der arme Walfrido fuhr dann wieder nach Hause, ohne je irgendwas gemacht zu haben. Und das ist natürlich auch ein großer Teil der Forschung.
Absolut. Also 3 Jahre für einen so einer Nebelparder, so, das ist schon krass.
Braucht man Durchhaltevermögen, ja. Die Nebelparder sind wunderschön, sind geheimnisvoll und sind ja aber leider, soweit ich weiß, auch bedroht, wie viele andere Tiere ja dort auch. Was sind das für Bedrohungen, die ihm zusetzen?
Also die größte Bedrohung für die Raubkatzen dort sind der schwindende Lebensraum, die Zerstörung von Lebensraum. Und das ist eben auf Borneo hauptsächlich durch Abholzung für Palmölplantagen. Also gerade der malaysische Teil von Borneo im Norden ist komplett dezimiert worden. Also da ist nur noch ein Bruchteil vom eigentlichen Regenwald überhaupt vorhanden und der Rest ist einfach nur Monokulturen. Das heißt, eine gleiche Palme neben der andere. Wenn man darüber fliegt mit so einem kleinen Propellerflugzeug, ist man einfach nur schockiert, weil das ist wirklich ein absoluter Flickenteppich. Man kann zwischendurch immer noch so kleine Waldfragmente sehen. Und da kann man sich einfach vorstellen, so ein Nebelparder braucht ein extrem großes Revier, also ist auch total territorial, also lässt dann auch keine anderen Männchen zu. Und in diesen Waldfragmenten ist das natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Also der würde ja keine Palmeplantage überqueren, die überhaupt nicht geschützt ist, die total heiß ist, wo es einfach kein Fressen gibt, weil so giftige Pestizide gesprüht werden, dass da gar nichts mehr überleben kann. Und das zeigt halt einfach, dass die überhaupt keine Chance haben, sich natürlich fortzupflanzen oder weiter Nahrung zu finden. Und dazu kommen natürlich auch steigende Menschenpopulationen, die Städte werden größer, die Straßen zerschneiden Lebensraum. Also wir haben auch immer viel geguckt, ob die großen Highways quasi so Barrieren sind, also ob die Tiere da überhaupt noch das überqueren oder ob man sieht, dass sie sich eben entlang der fortbewegen. Und das ist also mit Abstand eine der größten Probleme. Aber natürlich ist auch die Wilderei noch weiterhin ein Problem, gerade weil der Nebelparder so eine wunderschöne Fellzeichnung hat, die einfach sehr besonders ist und einzigartig, kommt es auch weiter noch zum Abschuss der Tiere.
Weiß man denn, wie da der Status ist? Also es geht immer noch aktiv runter, obwohl es jetzt das Artenschutzabkommen und so weiter gibt, weil das hat in Brasilien viel geholfen, dass einfach der Handel mit den Fellen zurückgegangen ist und dadurch die Tiere tatsächlich wieder zurückkommen und häufiger werden. Aber das ist in Borneo du meinst anders. Jetzt, ne?
Bei einem Handel, genau. Also weil die Lebensraumzerstörung leider überhaupt nicht. Also deswegen, da werden weiter die Zahlen runtergehen. Aber jein, also ich habe auch mit dem Sonnenbär, mit dem malaysischen Sonnenbär gearbeitet, beziehungsweise mit einem Wissenschaftler zusammengearbeitet. Und da ist die Wilderei auch immer noch ein Riesenproblem wegen der Bärengalle. Mhm. Und die sind eigentlich auch komplett geschützt. Oder wir haben mit Schuppentieren gearbeitet. Elisa, eine ganz tolle Forscherin, die auf Borneo mit dem malaysischen Schuppentier arbeitet, hat auch weiterhin Riesenprobleme damit. Und die sind eigentlich alle geschützt. Also da ist leider einfach auf Borneo die Strafverfolgung noch nicht stark genug, dass das wirklich reguliert wird.
Ja, und das ist in Brasilien tatsächlich, die hatten das ganz gut in den Griff bekommen. Die hatten auch ein ziemlich strenges Naturschutzgesetz oder haben sie immer noch. Aber jetzt eben die Umweltpolizei wird jetzt eben durch Bolsonaro geschwächt. Ja. Ne? Und darum geht den das alles wieder so ein bisschen in den Eimer. Ja, ja, genau, den Präsidenten. Aber eben, hast du denn da auch Hoffnung oder siehst du positive oder siehst du Chancen? Das finde ich ja immer ganz wichtig.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie gehst du denn eigentlich mit sowas um, wenn so ein Bolsonaro an die Macht kommt? Weil das ist, finde ich, muss man leider so sagen, so ein richtiger Schlag in die Fresse. Man versucht jahrelang dagegen anzukämpfen und dann kommt so jemand an die Macht, der wirklich alles wieder zunichte macht. Wie gehst du damit um? Wie stehst du da morgens wieder auf?
Ja, Hanna. Also ich versuche wirklich immer, mir meinen Optimismus zu bewahren und immer mich daran festzuhalten, zum Beispiel im Pantanal zu sehen, dass es da schon mal ganz übel aussah, dass ganz viele Tiere kurz vorm Aussterben standen und dann haben sie den Bogen gekriegt und die Tiere sind jetzt wieder total häufig. Das heißt, sie haben es schon mal geschafft. Und daran klammere ich mich fest, dass das wieder möglich ist und dass diese Chance wieder besteht und dass wieder ein Ruck durch die Bevölkerung, aber eben auch durch die Gesetzgebung geben kann. Weil ich finde es einfach total wichtig, da die Positivbeispiele zu sehen und wahrzunehmen und auch hochzuhalten, dass eben alle sehen, es lohnt sich auch was zu machen und es kann sich was bewegen. Es gibt die Möglichkeit. Es ist gar nicht so, dass wir dem völlig ausgeliefert sind und dass es keine Chance gibt. Aber natürlich muss man da sich aktiv immer wieder das in den Kopf zurückrufen. Aber wie machst du das denn? Wie geht's dir denn dabei?
Also ich finde, wenn man vor Ort ist, da muss man wirklich sich manchmal so abschirmen. Ne? Also wenn ich dann gerade im Wald den ganzen Tag unterwegs bin und dann 3 Schritte weitergehe und plötzlich auf so einer Plantage stehe, so einer Palmeplantage und es quasi wie auf dem Friedhof ist und plötzlich, also diese Geräuschkulisse, die wir am Anfang gehört haben, das ist einfach Totenstille und zwar nur nach ein paar Metern gehen so. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, das ist, dann hat man diese rote Erde, die da irgendwie so aufgerissen ist. Also das ist, finde ich, wirklich wie so eine Wunde und das schmerzt auch einfach jedes Mal total krass. Und da merke ich eben, dass ich manchmal mir so ein bisschen Abstand nehmen muss und irgendwie da mich wieder eine Stunde an einem Fluss setzen und irgendwie warten, dass die Waldelefanten vorbeikommen und irgendwie mal wieder so ein bisschen Kraft tanken und so das Gute zu sehen, damit man überhaupt, wie du schon meinst, diese Kraft hat, da immer weiterzumachen. Mhm. Aber was mir auch vor allem Hoffnung gibt, ist diese Bildungsarbeit, diese Aufklärungsarbeit, hier in Deutschland in Schulen zu gehen, darüber zu sprechen und diese völlig motivierten Kinder zu sehen, die sagen, ey geil, lass uns das ändern. Also das geht ja überhaupt nicht, dass es bald keine Orang-Utans mehr geht. So, wie können wir anfangen? So, ist hier Palmöl drin oder können wir irgendwie Insektenhäuser bauen? Und das finde ich so toll. Also dieses, oh, es ist doch eh schon zu spät, was kann ich denn als Einzelperson machen und so, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich habe schon so viel Kraft in jungen Leuten gespürt, die sich zusammentun, die da was verändern wollen und so. Und das finde ich total wichtig. Und ich meine, wie viele Forschende es auch weltweit gibt, die einfach seit Jahren schon diese Arbeit machen und damit jetzt auch nicht aufhören und so. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also es gibt nicht nur Menschen, die irgendwie nur Bock auf Konsum haben und denen das total egal ist. Ich finde eher, es gibt gerade wieder viel mehr Switch oder viel mehr Sehnsucht nach dieser Naturnähe und dieses Bewusstsein, so boah, das gibt mir auch was zurück, ich möchte das erhalten.
Und genau diese Entwicklung unterstützt du ja selbst auch. Du hast gerade angesprochen, dass du ja an die Schulen gehst. Das tust du mit einem Verein, den du ja sogar selbst gegründet hast, unter anderem zu diesem Zweck. Was ist das für ein Verein? Warum hast du den gegründet? Was macht ihr?
Das ist der Nepada Wildlife e.V. Nepada kommt nämlich vom Nebelpader. Ist quasi eine Kurzform, die wir uns überlegt haben, weil das eben eines der ersten Tiere war, die ich selbst behandelt habe, wo ich einfach Artensterben hautnah erlebt habe, weil diese diese Raubkatze extrem vom Aussterben bedroht ist. Und diesen Verein habe ich damals im Studium gegründet, weil eben Artenschutz meiner Meinung nach viel zu wenig Thema war und mir das total gefehlt hat, weil ich gerne diesen Zugang dazu finden wollte. Und dann dachte ich mir so ein bisschen, boah, wenn es das noch nicht gibt, dann gründe ich jetzt halt eben meine eigene NGO, die Tiermedizinerinnen und Tiermedizinern da auch eine Möglichkeit geben soll, an diese Forschungsprojekte dranzukommen, dieses Netzwerk kennenlernen soll von Forschenden, die vielleicht tiermedizinische Unterstützung brauchen. Und es kam so ein bisschen durch die verschiedenen Kongresse, die ich weltweit besucht habe. Also es gibt ja ganz verschiedene für WissenschaftlerInnen, für TiermedizinerInnen Kongresse weltweit. Und da habe ich halt diese ganzen Projekte dann kennengelernt, diese Studien, die dort vorgestellt wurden. Und dieses Netzwerk habe ich quasi mit in den Verein reingenommen und angefangen, mit nach Lösungen zu suchen. Einfach Leute kennengelernt, die meinen, boah, wir forschen hier gerade an Aras in Guatemala und bräuchten unbedingt Hilfe bei den und den Sachen. Und wir waren so ein bisschen, ey cool, lass uns da doch einfach unterstützen und helfen. Also unser Ziel ist es gar nicht, eigene Forschungsprojekte oder Artenschutzprojekte irgendwo aufzubauen und zu implementieren. Das braucht es auch überhaupt nicht, dass da irgendwelche Deutsche hinkommen und das machen, sondern lieber die lokalen Projekte in den Biodiversitäts-Hotspots unterstützen. Also Menschen vor Ort, die eh schon an diesem Thema arbeiten, einfach noch mehr Reichweite, noch mehr Stimme, natürlich Spendengelder und auch Expertise zu geben. Und so hat sich dieser Verein entwickelt. Das war 2017, haben wir den gegründet. Also wir sind noch relativ jung. Aber ich finde es total toll, was wir jetzt schon für einen großen Stamm an Ehrenamtlichen aufbauen konnten, auch in ganz Deutschland, auch viele TiermedizinerInnen und aber auch ganz andere Leute. Also jeder kann sich mit seinem Talent einbringen. Wir haben Grafikdesigner, die uns eine ganz tolle Website gerade gebaut haben, die aber auch Logos für Partnerorganisationen zum Beispiel erstellen. Also ja, man kann bei uns auf viele Arten tätig werden und dieser Umweltbildungsaspekt ist eben auch ganz wichtig. Also es ist ein super Privileg, im Dschungel arbeiten zu dürfen. Lydia, das kannst du bestimmt auch bestätigen. Das ist einfach was ganz Tolles. Aber trotzdem kann nicht jeder einfach mal eben irgendwie in den Dschungel fahren. Und deswegen wollen wir quasi diese Erfahrung, dieses Wissen auch wieder mit nach Deutschland bringen. Und einmal auch faszinieren für diese Schönheit, aber auch aufklären, was hat der Orang-Utan eigentlich auf Borneo hier mit mir zu tun? Und warum hat mein Handeln hier Auswirkungen auf den Fortbestand der Art?
Du hast von den Monokulturen vorhin erzählt, davon, das fand ich auch sehr eindrücklich, welche Stille dort herrscht, denn es ist ja nun nicht nur so, dass dort der Nebelpader sich nicht so wahnsinnig wohl fühlt, gelinde gesagt, sondern fast alle anderen Tiere ja auch nicht, die so einen Dschungel ausmachen und was das quasi für eine harte Linie ist, die man dann überschreitet, wenn man so eine Monokultur betritt, das so eine Plantage, das habe ich auch an diversen Orten schon erleben müssen, irgendwo in Laos in den Bergen, irgendwelche Bananenplantagen, die dann von einem Horizont zum nächsten gingen oder Kautschuk oder sonst was. Das ist auch eine sehr eindrückliche Erfahrung gewesen. Gleichzeitig werden dadurch natürlich auch Arbeitsplätze kreiert. Wie gut die jetzt sind, sei mal dahingestellt. Das ist ja auch mal die Frage, wie viel hat die Bevölkerung vorher vielleicht auch sogar aus dem Dschungel beziehen können. Stichwort Regale, die immer wieder nachwachsen und so weiter. Das Problem ist ja durchaus komplex. Wie würdest du denn deine, oder wenn wir jetzt auch von eurem Verein ausgehen, eure Vision skizzieren, wie das alles unter einen Hut zu bringen ist? Ohne jetzt, klar, wir sind uns alle einig, Monokulturen sind schlecht. Aber wie kriegen wir es hin, Umweltschutz und den Schutz der Biodiversität und der Arten unter Umständen auch zusammenzubringen mit Landnutzung, die ja auch notwendig ist?
Ganz wichtiger Punkt, also nachhaltige Landnutzung ist ja einfach möglich und ist auch naturschützend möglich. Aber da müssen wir auf jeden Fall anfangen, erstmal mit den Menschen vor Ort drüber zu sprechen. Mhm. Also es bringt eben nicht viel, wenn wir da unsere Ideen haben, wie du schon meintest, die sind davon abhängig. Da müssen wir schon auch mit Lösungsansätzen kommen und auch unterstützen. Also ich habe in meinem Leben schon mal eine komplett nachhaltige Palmenplantage besucht. Das ist möglich. Da ist natürlich nicht so ein Ertrag zu erwarten. Das ist viel, viel aufwendiger und auch kostet natürlich viel mehr. Aber da wird komplett mit natürlichem Dünger gearbeitet. Da wird frei gemäht und nicht mit Pestiziden das vollgehauen. Da gibt's halt einen Stockwerkbau oder ein Agroforestry nennt man das, dass man unterschiedliche Pflanzenarten anbaut, die unterschiedliche Höhen haben. Also von Kakao bis Kaffee bis Palmöl und so um da überhaupt eine Diversität auch wieder möglich zu machen. Und dort haben auch Insekten und sowas wieder angefangen zu leben. Also die haben da auch Studien gemacht und die Biodiversität gemessen. Das heißt, das ist möglich, aber eben nicht zu dem Preis. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir hier schon anfangen können, indem wir eben auf die Siegel, die man natürlich auch nicht immer vertrauen kann, das wissen wir alle, aber trotzdem kann man achten, dass man auf Fairtrade und nachhaltige Produktion und sowas achtet, dass man eben keine Ananas für, was gibt's da, irgendwie 1,40 aus dem Supermarkt von Dole in Costa Rica holt, sondern eher die für 4 oder 5 Euro und dann auch vielleicht nur irgendwie, ja, 2-mal im Jahr zu einem Fest oder so. Also ich finde schon, dass wir mit unserem eigenen Konsumverhalten da auf jeden Fall was bewegen können und auch müssen, weil wir da einfach eine Verantwortung tragen. Aber das muss natürlich auch aus der politischen Ebene kommen. Also es gab ja jetzt aus der EU die Entscheidung, dass importiertes Palmöl nicht mehr in Biosprit landen soll, weil das war ja total krass. Das waren ja über 50% des in die EU importierten Palmöls ist alles in unserem Biodiesel gelandet. Und wir denken halt, oh, wir tanken Bio, aber dass dafür Regenwald auf Borneo abgeholzt wird, ist halt einfach nicht so klar. Das heißt, ich finde, wir brauchen viel mehr Transparenz, auch in der Politik, in unseren Supermärkten, um diese Zusammenhänge erstmal überhaupt zu verstehen, um dann auch dagegen mit unserer Nachfrage anzukämpfen.
Ja, und teilweise finde ich auch so ein Umdenken in der Landwirtschaft, weil es gab einfach so in den 50er bis 70er, 80er Jahren gab es einfach so diesen Glauben, dass Intensivierung gleich bessere Landwirtschaft ist und oft wurden dann einfach so die alten Anbaumethoden vergessen, die eigentlich, wenn man sich's genau anguckt, viel besser sind. Also auch teilweise von der Industrie so induziert, ne, damit man besser Düngemittel und so weiter verkaufen kann. Eine Freundin von mir hat im Bergregenwald in Peru ein Bergbauerprojekt, wo die Schokolade anpflanzen und eben auch in so Agroforst betrieben. Das heißt, da wächst der Regenwald und unten wächst der Kakao. Und wie du schon gesagt hast, in einer gesunden Natur gibt es viel mehr Insekten. Insekten sind die Bestäuber und tatsächlich ist es so, dass dieser Kakao, der in diesem gesunden Wald wächst, bis zu 70% mehr Ertrag hat als der Kaffee von den Plantagen. Das heißt, das gleicht sich tatsächlich total aus, was man aber erstmal nicht denkt. Aber man fragt sich dann auch, warum machen es denn dann nicht alle? Aber das ist tatsächlich so ein Fehlglaube. Also natürlich nicht bei allen Früchten und nicht bei allen Feldfrüchten. Aber tatsächlich lohnt es sich da auch nochmal rückzudenken. Was gibt es denn eigentlich für verträglichere Anbaumethoden?
Absolut. Ich fand auch dieses Bild, da schreibe ich ja auch in meinem Buch drüber, so krass von den Bananen auf Costa Rica, dass die einmal alle komplett in Plastik, also jede Staude in Plastiktüten verpackt war, damit bloß kein Insekt kommen kann und da irgendwie ein kleines Loch in die Schale macht und die dann vielleicht braune Flecken bekommen könnte, weil das wollen wir ja nicht in deutschen Supermärkten. Mhm. Und dann noch jede einzelne Banane mit Styropor voneinander getrennt war, damit auch bloß keine Delle passieren kann, damit wir das hier in Deutschland nicht in den Supermärkten haben. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie viel Styropor und Plastik da einfach nur noch rumflog. Und dazu kommt dann noch, dass diese ganzen Bananenpflanzen mit so Seilen festgemacht haben, also so Plastik-Nylon-Seile. Das ist ein bisschen so, hä, warum das denn? Und die konnten gar nicht mehr alleine stehen, weil die so hoch gezüchtet wurden, dass die Früchte so schwer wurden, dass die Pflanze die nicht mehr alleine halten konnte. Und das ist ja, also das hat ja nichts mehr mit Natur zu tun, sondern das ist einfach nur, der Mensch macht sich das zu nutzen, um so viel Ertrag wie möglich zu bekommen. Und das macht mich einfach wütend. Ich kann das nicht haben.
Ja, wichtig darauf hinzuweisen. Vielen Dank an euch beide, dass ihr das nochmal erläutert habt. Ich würde vorschlagen, wir kommen für diese Runde zum Ende. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames und auch erhellendes Gespräch. Ich danke euch beiden sehr. Es war eine große Freude und würde mich natürlich freuen, wenn wir die Gelegenheit finden für eine zweite Runde. Wir werden mal sehen. Für dieses Mal erst einmal vielen, vielen Dank euch beiden, besonders natürlich dir. Vielen Dank, Hannah.
Danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne.
Macht es gut.
Eine große Freude.
Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss. Das war Hannah Emde zum Ersten. Schön war es, Lydia, oder?
Ja, sehr schön war es. Das ist so eine kleine Kopfreise in den Regenwald, den ich auch immer sehr vermisse, wenn ich hier bin.
Was ich schon mal sagen kann oder was wir schon mal verraten können, ist, dass Hannah tatsächlich versprochen hat, eine zweite Folge mit uns zu machen. Dementsprechend geht es also nächste Woche weiter mit Hannah Emde. Dann geht es unter anderem nach Namibia. Ich freue mich schon drauf.
Und ich finde, in der Zwischenzeit können alle noch mal in ihr Buch reinblättern.
Ja.
Abenteuer Artenschutz als Tierärztin im Dschungel vom Malik Verlag.
Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
ciao. Bis nächste Woche, ja. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.